Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, keine Einigung im indischen Goa, auch wegen der Blockade unter anderem Russlands, erzielten die G20 der führenden Industrie- und Schwellenländer bei ihrem Treffen heute und die Tage keinen Konsens über mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Eine gemeinsame Abschlusserklärung gab es nicht. Darüber berichten wir gleich. Wir schauen auf die Parlamentswahl in Spanien. Die Parteien haben ihren Wahlkampf abgeschlossen. Die rechtspopulistische Partei Vox dürfte da eine bedeutende Rolle spielen morgen. Wie sie gerade um junge Wählerinnen und Wähler geworben hat und wirbt, das erfahren Sie. Der kommerzielle Abbau von Rohstoffen am Boden internationaler Meere birgt Gefahren noch nicht absehbaren Ausmaßes für das dortige Ökosystem. Dringende Gespräche zum Umgang mit dem Tiefseebergbau, die sind nun ohne verbindliche Entscheidung zu Ende gegangen. Auch das wird Thema sein. Die Wirtschaftsweisen haben die von Familienministerin Paus vorgesehene Streichung des Elterngelds für Bürger mit hohem Einkommen kritisiert. Was genau sie stört, hören Sie dann. Und zum Abschluss dieser Sendung gibt es Sportberichte. Die FIFA-Frauen-Fußball-WM, was es da Neues gibt, präsentiert Ihnen dann mein Kollege Maximilian Rieger. Die Hitze hat Griechenland ja weiter fest im Griff. Auch in anderen Teilen der Welt ist es extrem heiß. Das sind Alarmsignale. Aber diese Hitzerekorde wurden und werden in diesem Sommer da vielerorts getroffen und werden dennoch nicht dazu führen, dass sich die G20-Energieminister darauf verständigen konnten, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Philipp Prost war da für uns im indischen Goa bei diesem Treffen, an dessen Ende es dann so aussah.
Für eine gemeinsame Abschlusserklärung hat es nicht gereicht. Die Verhandlungen in Goa liefen bis in die Nacht, am Ende ist man aber ohne Ergebnis auseinandergegangen. Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich nach dem Treffen trotzdem hoffnungsvoll.
Alle wissen, dass gehandelt werden muss. Damit gibt es eine Chance, auf den Pfad der Dekarbonisierung einzuschwenken. Auf der Konferenz war bei den allermeisten Staaten der erklärte Wille, diesen Weg energisch fortzusetzen, national auch umzusetzen.
Hauptstreitpunkt: die erneuerbaren Energien. Mehr als die Hälfte der G20-Staaten wollten verbindliche Vorgaben für den Ausbau festlegen. Eine Verdreifachung der Kapazitäten bis 2030 war das Ziel. Doch insbesondere Russland und Saudi-Arabien haben das verhindert.
Deswegen war es umso erschreckender zu sehen, wie im Statement des russischen stellvertretenden Energieministers eine völlige Verkennung der Wirklichkeit ausgesprochen wurde. Er hat die Energiekrise auf die Finanzkrise des Jahres 2008 zurückgeführt, also eine völlig verdrehte Weltsicht.
Aus deutscher Sicht war die Reise nach Indien trotzdem ein Erfolg. 3 Tage lang hat sich Robert Habeck Zeit genommen, um abseits des G20-Treffens die wirtschaftlichen Beziehungen mit Indien auszubauen. Mit dabei auch Vertreter der deutschen Wirtschaft, die in Indien investieren wollen. Neben neuen Absatzmärkten im bevölkerungsreichsten Land der Welt erhoffen sich Politik und Wirtschaft auch, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, erklärt Stefan Halusa von der Deutschen Auslandshandelskammer.
Wir haben ja durch die Covid-Pandemie und natürlich auch durch den russischen Angriff auf die Ukraine festgestellt, wie labil Lieferketten sein können. Da spielt es natürlich eine Rolle, dass man gute Alternative oder zusätzliche Standorte hat, in denen man produziert oder eben auch einkaufen kann.
Ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU soll helfen. Auch darum ging es bei der Reise. Doch die Verhandlungen sind hart. Vor allem darum, welche Standards angelegt werden. Eins macht Wirtschaftsminister Habeck aber jetzt schon klar.
Die Märkte werden sich nur öffnen für grüne Produkte.
Für Indien ist das eine Herausforderung. Zwar bietet das Land ideale Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien, der Ausbau geht aber nur schleppend voran. Indien selbst will erst 2070 klimaneutral sein. Die deutschen Vorstellungen gehen da teilweise zu weit, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban. Auch er hat an den Gesprächen von Wirtschaftsminister Habeck mit dem indischen Handelsminister teilgenommen.
Er hat uns sehr deutlich gesagt, dass wir ein Handelsabkommen wollen und die Bitte auch geäußert, das nicht wieder zu überfrachten und noch komplizierter zu machen mit neuen Arbeitsschutzstandards, mit Umweltschutzstandards. Es geht, glaube ich, manchmal auch ein bisschen weniger moralischen Zeigefinger zu zeigen und ein bisschen mehr zu sagen, wir wollen auf Augenhöhe Kooperation.
Wie weit Indien allerdings von westlichen Standards entfernt ist, zeigt die indische Beziehung zu Russland. Indien hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher nicht verurteilt und unterhält nach wie vor intensive Handelsbeziehungen zu Russland. Auch das indische Militär wird fast ausschließlich von Russland ausgestattet.
Das G20-Treffen der Energieminister Philipp Prost berichtete darüber aus Indien. Morgen früh um 9 werden in Spanien die Wahllokale geöffnet, nachdem der sozialistische Ministerpräsident Sanchez ja nach der Schlappe der Linken bei Regionalwahlen Ende Mai diese Wahlen vorgezogen hat, ist die Bevölkerung aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Den Umfragen zufolge wird die oppositionelle Volkspartei PP die Wahl gewinnen, die absolute Mehrheit aber verpassen. Wird die PP also dann mit der rechtspopulistischen Partei Vox zusammenarbeiten? Der Wahlkampf ist seit gestern offiziell beendet. Franka Welz hat beobachtet, dass Vox junge Wählerinnen und Wähler so aggressiv und erfolgreich anspricht wie keine andere Partei.
Freitagabend in Madrid. Die Stimmung beim Wahlkampfabschluss von Vox ist gelöst. Auf dem Kolumbusplatz wirkt es wie auf einem Familienfest. Einige Hunderte sind gekommen, überwiegend Männer, aber auch zahlreiche Frauen, jung, alt, manche haben ihre Kinder mitgebracht, andere ihre Hunde. Sie warten auf den Auftritt von Vox-Chef Santiago Abascal. Ich treffe einen Erstwähler. Der junge Mann ist 22 Jahre alt und hat sich eine Spanienflagge um die Schultern gehängt. Seinen Namen möchte er lieber nicht nennen. Vox für ihn die einzige Partei, die die Sachen gut mache.
Te gusta Vox?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, creo que es el único que hace las cosas bien.
Por ejemplo.
Zum Beispiel die Verteidigung Spaniens, die Verteidigung der Frau, die Verteidigung von allem, was uns betrifft.
De todo lo que nos pertenece.
Etwas weiter entfernt Unruhe. Abascal trifft ein. Der 47-Jährige mit dem akkurat gestutzten Bart schreitet gelassen durch seine Anhänger. In Richtung Bühne, die vor dem Hintergrund des wuchtigen Denkmals für die Entdeckung Amerikas aufgebaut ist. Außerdem weht mutmaßlich nirgendwo in Madrid eine größere Spanienflagge als über dem Kolumbusplatz. Immer wieder bleibt Abascal bereitwillig für gemeinsame Selfies mit Unterstützern stehen und wirkt insgesamt wie in seinem Element. Etwas abseits steht Tomás, Vox-Aufkleber auf dem T-Shirt. Der 24-Jährige findet die Partei gut, weil sie verteidige, was er verteidige. Also Traditionen, Werte, das Vaterland.
Porque defiende lo que yo defiendo en cuanto a tradiciones, valores, la patria.
Die Wirtschaft, souffliert ein älterer Mann aus dem Hintergrund. Was Tomás mit Werten meint, will ich wissen.
Pues por ejemplo, el respeto a la familia,
Respekt vor der Familie, der spanischen Kultur, die westliche Kultur. Auch abseits von Veranstaltungen wie dieser mit Vox-Chef Abascal zum Anfassen sucht die Partei die Nähe junger Menschen und begegnet ihnen dort, wo sie viel Zeit verbringen, in sozialen Netzwerken. Auf Instagram hat der offizielle Parteikanal 670.000 Follower. Die konservative Volkspartei und die Sozialisten kommen zusammengenommen nur auf 280.000.
Esta campaña electoral verás que muchos partidos te prometen cosas imposibles.
In einem Videowahlaufruf, den Vox auf diversen Plattformen ausgespielt hat, wendet Abascal sich mit einfachen Botschaften an die jungen Menschen. Deren Aufgabe sei es, rebellisch zu sein. Bei Abascal heißt das, von Großem zu träumen, sich nicht den Auflagen der Mächtigen zu beugen, einen sicheren Arbeitsplatz zu wollen. Spanien hat mit gut 28% weiterhin die höchste Jugendarbeitslosigkeit in der EU und auf die nationalen Symbole stolz zu sein. Symbolträchtiger als der Ort für den Vox-Wahlkampfabschluss geht es kaum. Der Kolumbusplatz in Madrid steht für die Zeit, in der Spanien Weltmacht war. Vox verspricht Ordnung, Klarheit, Sicherheit, etwas, wonach sich viele junge Menschen in Spanien zu sehnen scheinen. Männer sind Männer, Frauen sind Frauen, dazwischen gibt es nichts. Die 23-jährige Maria erzählt mir, für sie sei Vox die einzige Partei, die ihre persönlichen roten Linien nicht überschreite. Ich könnte niemals eine Partei wählen, die für Abtreibungen ist. Und Vox ist die einzige Partei, die das Gesetz ändern und Abtreibungen verbieten will. Und das ist nur eine meiner vielen roten Linien. Vom linken Feminismus fühle sie sich nicht repräsentiert. Die tun so, als wäre das zu unserer Verteidigung. Aber wir brauchen keine Verteidigung. Nach 5 Jahren linker Regierungen sind viele offenbar enttäuscht, blicken nach rechts für eine Alternative. Die meisten davon kann weiterhin die konservative Volkspartei abfangen. Doch Vox und die Sozialisten kämpfen um Platz 2 bei der Jugend. Ein Rechtsruck? Nicht ganz. Einige ziehen es ganz nach links, andere nach rechts, sagt der Politologe Oscar Martinez Tapia von der IE University in Madrid. In der extremen Rechten und der Rechten gibt es unter Jugendlichen, die den Frankismus nicht erlebt haben und sich nicht an die Diktatur erinnern, ein Gefühl des Nationalstolzes und dass sie hier eine gewisse Identität finden können. Von großer Bedeutung für das Wahlergebnis von Vox sei das jedoch nicht zwingend. Denn auch wenn viele der Partei und ihren einfachen Botschaften ohne konkrete Lösungen in sozialen Netzwerken folgten, sei damit noch längst nicht ausgemacht, dass die dann auch tatsächlich wählen gingen.
Spanien vor der Parlamentswahl, Franca Wels war das. Wenn es um Maßnahmen gegen den Klimawandel geht, wird auch der Umstieg auf die Elektromobilität als eine Maßnahme gesehen. Doch für die E-Mobilität braucht man seltene Metalle, die, so argumentiert zumindest die Tiefseebergbauindustrie, eben dort in der Tiefe zu finden sind, weswegen sie nach Rohstoffen dort schürfen möchten. Es geht um Manganknollen, die da unten liegen, die angereichert sind mit wertvollen Rohstoffen. Beitrag hören wir gleich noch genauer, was diese Manganknolle so wertvoll macht. Umweltschützer warnen jedenfalls vor dem Abbau in großer Tiefe auch, weil die Tiefsee einer der am wenigsten erforschten Orte der Erde ist. Anne Demmer berichtet über die Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde in Japan, auf der in dieser Woche um den Abbau der Manganknolle gerungen und gestritten wurde.
Auf dem Boden der Tiefsee wimmelt es nur so von Manganknollen. Sie liegen in tausenden Metern Tiefe. Insbesondere der Meeresboden im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii in der sogenannten Clarion-Clipperton Zone scheint attraktiv. Manganknollen sind angereichert mit wertvollen Rohstoffen, Kobalt, Nickel und Mangan. Angesichts der Tatsache, dass der Bedarf an Metallen, die für den Bau klimaschonender Techniken benötigt wird, sich in den kommenden Jahren vervielfachen wird, wittern Unternehmen große Geschäfte. Doch es gibt viele Unbekannte. Wie können die Manganknollen abgetragen werden, ohne dass die Sedimente, das Leben unzähliger noch unerforschter Arten, empfindliche Lebensräume beeinträchtigt werden? Britta König vom WWF ist besorgt. Die Forschung stehe nach wie vor noch ganz am Anfang. Die Voraussetzung für den Tiefseebergbau sei:
Das ist das gesamte Problem mit diesen Tiefseebergbauplänen, denn es ist Voraussetzung dafür, dass genug wissenschaftliche Erkenntnisse da sind, um sicherzustellen, dass die Meeresumwelt nicht geschädigt wird. Und unserer Meinung nach gibt es beileibe nicht genug Erkenntnisse, weswegen es auch keinen Sinn macht, dieses Thema mit so großer Eile zu bearbeiten, bevor überhaupt klar wird, welche Konsequenzen die verschiedenen Abbaumethoden haben, wie weit sich die Konsequenzen fortpflanzen würden im Meer. Das alles muss geklärt sein, bevor damit begonnen wird.
Nach wie vor fehlt es an einem richtigen Regelwerk. Darüber wurde auf der Konferenz der verantwortlichen internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika hitzig diskutiert. Immer wieder wurden Sitzungen unterbrochen. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden. Till Seidensticker von der Umweltorganisation Greenpeace war als Beobachter dabei. Das Ergebnis findet er enttäuschend.
Auf der einen Seite wurde heute ein Zeitplan vereinbart, in dem Regularien für den Tiefseebergbau vereinbart werden sollen. Und gleichzeitig wurde ein sehr schwacher Umgang damit gefunden, dass aktuell auch schon Abbauanträge für den Tiefseebergbau gestellt werden.
In den nächsten 2 Jahren soll es weitere Sitzungen geben. 2025 will man mit den Regularien ein Stück weiter sein. Dennoch, Anträge können bereits jetzt schon gestellt werden. Das könnte Druck auf die weiteren Verhandlungen ausüben. Kritik gibt es von verschiedenen Umweltorganisationen, so auch vom WWF. Die Debatten würden häufig hinter verschlossenen Türen geführt, so König.
Diese Debatten müssen transparent stattfinden und sie müssen vor allen Dingen auch geöffnet werden für wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Die Tiefsee ist ein Erbe der gesamten Menschheit. Und ob dort unten eine neue Rohstoffindustrie eingeführt wird, das geht alle an. Insofern brauchen wir da dringend mehr Transparenz.
Die Meeresbodenbehörde weist diese Vorwürfe zurück. Studien stellen derweil den Nutzen für die Energiewende in Frage. BMW, VW und Renault haben sich verpflichtet, zunächst keine Rohstoffe aus der Tiefsee zu nutzen. Vielleicht kein ganz so großes Opfer. Das in der Manganknolle enthaltene Kobalt wird gerade in neueren Autobatterien gar nicht mehr verbaut.
Anne Demmer über die Tiefseekonferenz und die Debatte um den Abbau von Manganknollen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat für kommendes Jahr Investitionen von 630 Millionen Euro in den Meeresschutz angekündigt. Jan Zimmermann weiß mehr darüber.
Das Geld kommt aus der Versteigerung von Lizenzen für Windkraftanlagen im Meer. Die Betreiber müssen zahlen, um mögliche Umweltbelastungen finanziell ausgleichen zu können. 630 Millionen Euro sind so zusammengekommen, die nächstes Jahr investiert werden sollen. Zum ersten Mal gebe es diese Gelder zum Schutz der Meere, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Die Grünen-Politikerin spricht von einem Riesenschritt nach vorne.
So viel Geld ist dort noch nie investiert worden. Wir brauchen konkrete Maßnahmen für den Schutz von Zugvögeln, auch für die bedrohte Art der Schweinswale beispielsweise. Ich möchte auch gerne prüfen lassen, ob wir einen Ostsee-Nationalpark, der in Schleswig-Holstein diskutiert wird, damit unterstützen können.
Die Umweltministerin betont die große Bedeutung der Meere für den Klimaschutz. Sie würden bisher den größten Teil der Erderhitzung speichern und produzieren Sauerstoff. Deshalb müssten Meere besser geschützt werden.
Also mehr Geld für den Schutz der Meere. Jan Zimmermann berichtete darüber. Das Elterngeld, bislang erhalten es Paare, deren gemeinsam zu versteuerndes Einkommen unter 300.000 Euro liegt. Doch diese Grenze will Bundesfamilienministerin Paus um die Hälfte herabsenken. Kein Geld also mehr für Eltern mit hohen Einkommen. Darüber wird nicht nur in der Ampel diskutiert. Die Wirtschaftsweisen haben sich zu Wort gemeldet. Tom Funke aus unserem Hauptstadtstudio greift das auf. Die Wirtschaftsexperten halten es für kontraproduktiv, die Einkommensgrenze beim Elterngeld zu senken.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, umgangssprachlich die Wirtschaftsweisen, kritisieren die vorgesehene Streichung des Elterngeldes für Bürger mit hohen Einkommen. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen plant die Einkommensgrenze, ab dem Paare Elterngeld bekommen, von derzeit 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu halbieren. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung argumentiert der Sachverständigenrat jetzt, ein Ziel des Elterngeldes sei es, Paare mit höherer Bildung und höherem Einkommen zu motivieren, mehr Kinder zu bekommen. Die empirische Evidenz zeige, dass die Geburtenrate nach Einführung des Elterngeldes vor allem bei Frauen mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau deutlich angestiegen sei. Zudem beteiligten sich Väter häufiger an der Kinderbetreuung. Dies hätte, so der Sachverständigenrat, auch die Erwerbsbeteiligung von Müttern erhöht. Die Senkung der Einkommensgrenze im Elterngeld sei also sowohl für die Gleichstellung als auch für die Verbesserung der demografischen Situation durch höhere Geburtenrate kontraproduktiv. Doch sind in Deutschland auch knapp 2 Millionen Kinder mit ihren Eltern auf sozialstaatliche Grundsicherung angewiesen und damit ähnlich so viele wie 2015. Eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit kommt jetzt zu dem Ergebnis, geändert habe sich in diesem Zeitraum das Verhältnis deutscher und ausländischer Kinder im Bürgergeldbezug. Derzeit habe knapp die Hälfte der Kinder im Bürgergeld eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Ampelregierung plant deshalb die Einführung einer Kindergrundsicherung noch in dieser Legislaturperiode. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stefan Stracke von der CSU, warnt die Ampelregierung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aber davor, mit einem solchen Ansatz die Integration von Geflüchteten zu erschweren. Es bringe die Menschen nicht in den Arbeitsmarkt, sondern mache sie in Wahrheit abhängiger vom Staat. Der beste Weg zur Bekämpfung von Kinderarmut sei es, Eltern in die Lage zu versetzen, für ihre Familie zu sorgen.
Tom Funke berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Jeden Samstag gehen in Israel Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die Justizreform zu protestieren. Und das inzwischen schon seit 39 Wochen. Nun wird das israelische Parlament morgen weiter beraten, erneut über die Angemessenheitsklausel etwa. Die entscheidende Abstimmung, die wird dann in zweiter und dritter Lesung am Montag erfolgen. Zumindest ist das so geplant. Sollten die Abgeordneten das Gesetz verabschieden, könnten sie dem obersten Gericht damit die Möglichkeit entziehen, Regierungsentscheidungen als unangemessen einzustufen und so außer Kraft zu setzen. Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv. Nicht nur aus der Bevölkerung zeigt sich derweil Widerstand.
An vielen Orten in Israel sind die Gegner der Reform heute noch einmal auf den Straßen und auch für morgen sind Großveranstaltungen angekündigt. Dann konzentrieren sich die Proteste auf Jerusalem, wo am Vormittag die finalen Beratungen über einen wichtigen Teil der Justizreform im Plenum der Knesset, dem israelischen Parlament, beginnen. Derweil kündigen immer mehr Reservistinnen und Reservisten an, nicht mehr freiwillig zum Dienst erscheinen zu wollen, darunter auch Kampfpiloten und Angehörige von Spezialkräften. Das erhöht den Druck auf die Regierung. Es wird von einer Schwächung der Verteidigungsfähigkeit Israels ausgegangen. Ziel der Justizreform ist es, den obersten Gerichtshof in seinen Kompetenzen einzuschränken. Kritiker sehen damit ein wichtiges Instrument der Gewaltenteilung in Israel beschädigt und somit die Demokratie insgesamt in Gefahr. Die Abstimmungen in zweiter und dritter Lesung sind für den Montag angesetzt. Weitere Manöver, die den Gesetzentwurf abschwächen oder die Abstimmungen verzögern könnten, sind aber angesichts der massenhaften Proteste nicht ausgeschlossen.
Ja, und der Protest gegen die geplante Justizreform in Israel, der hält also an. Jan-Christoph Kitzler berichtete darüber aus Tel Aviv. Es waren recht ungewohnte Bilder und Töne im Kongresszentrum von Davos in den vergangenen Tagen. Da, wo jeden Winter die Eliten aus Politik und Wirtschaft beim Weltwirtschaftsforum zusammenkommen, da haben Kinder Fangen gespielt. Goldene Luftballons hingen an den Wänden. Es wurde getanzt. Zum ersten Mal fand am Ort des Weltwirtschaftsforums das Weltkinderforum statt. Insgesamt 130 Kinder und Jugendliche aus 25 Ländern sind da zusammengekommen, um sich auszutauschen. Drei Tage also Weltkinderforum. Matthias Zahn war für uns am letzten Tag dabei.
How do you feel this morning?
Die Kinder und Jugendlichen haben sich zur Begrüßung am Abschlusstag wieder in einem großen Kreis aufgestellt. Gemeinsamkeit zählt hier im Davoser Kongresszentrum. Die Wände haben sie mit Herzen und selbstgemalten Schmetterlingen verziert. Auf Plakaten stehen Wörter wie Frieden, Freiheit und Freude. Wo beim Weltwirtschaftsforum mächtige Politiker umringt von Security über die Gänge eilen, haben sich die Jugendlichen viel Zeit genommen, um sich gegenseitig kennenzulernen.
Das ist wirklich der springende Punkt, sich frei austauschen zu können und nicht nur Themen aus den Nachrichten zu hören von anderen Ländern, sondern zu spüren, die Betroffenheit zu spüren oder die Freude von anderen Menschen zu spüren und sich konstruktiv über die verschiedenen Themen austauschen zu können.
Emma, 18 Jahre, aus Stuttgart, ist beeindruckt, zum Beispiel von einem Workshop zum Thema Nachhaltigkeit. Jugendliche aus Kanada haben dort vom großen Problem der Wasserverschmutzung berichtet, das besonders die indigene Bevölkerung bedroht. Es ist der Blick über den Tellerrand und die Erkenntnis, in Zeiten der Globalisierung sitzen alle in einem Boot. Luis ist aus Guatemala nach Davos gekommen. Er sagt, die Sprache, die Kultur oder die Hautfarbe, das alles spiele keine Rolle.
No importa el idioma, no importa la cultura, no importa el color de piel, todos nos podemos unir y todos podemos aprender uno del otro.
Wir können uns alle vereinen und so alle etwas voneinander lernen, zeigt sich der 20-Jährige glücklich. Der internationale Austausch hat ihm neue Horizonte eröffnet. Die Welt ist nicht nur Guatemala. Es gibt andere Kontinente, andere Orte, von denen ich viel Erfahrung mitnehmen darf. Mit ihnen teile ich dieselbe Energie und dieselben Ideen. Diese möchte ich mit all meinen Brüdern in Guatemala teilen, um ihnen die Augen zu öffnen, dass sie nicht nur in Guatemala bleiben sollen, sondern ebenfalls in die Welt hinausgehen sollen, um zu erkunden, zu lernen und sich so auch zu verbessern. Saniola aus Witten im Ruhrgebiet ist ebenfalls 20. Er engagiert sich im Kinder- und Jugendparlament seiner Heimatstadt und redet sich regelrecht in Rage. Millionen Hungertote jedes Jahr, immer mehr Klimaflüchtlinge, das Wirtschaftssystem sei gescheitert. Am liebsten würde Saniola beim nächsten Weltwirtschaftsforum selbst eine Rede halten.
Damit ich Ihnen sage, hey, Menschen, wir haben wirklich Probleme. Wir müssen sie lösen. Es kann doch nicht sein, dass jedes Jahr so viele Menschen wegen eurer Gier sterben müssen. Deshalb sage ich, also wenn auf diesem Kongress im Januar ein paar von uns dabei wären, das tut der ganzen Welt gut.
Der Initiator des Weltkinderforums, Bernhard Hanel, will tatsächlich anlässlich des Wirtschaftsforums WEF im nächsten Winter mit Kindern und Jugendlichen in Davos Präsenz zeigen.
Vielleicht noch sehr klein, ja, und vielleicht auch noch nicht direkt in dem Zentrum vom WEF, sondern über den Bürgermeister von Davos, der uns ja sehr, sehr wohlgesonnen ist, auf dem Arkadenplatz, ein Hauptplatz von Davos, wo es aber auch sehr sichtbar ist. Also so eine Sichtbarkeit schon mal entsteht. Noch eine bescheidene, aber auch das finde ich gut. Die Sachen dürfen wachsen.
Die Premiere des Weltkinderforums ist vorbei. Dass die Kinder und Jugendlichen schnell Einfluss auf die Weltpolitik nehmen können, ist nicht zu erwarten. Sie sind aber gekommen, um zu bleiben. Das Kongresszentrum ist für das Weltkinderforum im nächsten Jahr schon gebucht. Dann sollen sehr viel mehr Kinder und Jugendliche mit dabei sein.
Ja, und bei diesem ersten Weltkinderforum in Davos, da haben sich in den zurückliegenden Tagen Kinder und Jugendliche aus 25 Ländern ausgetauscht. Matthias Zahn war für uns mit dabei. Wir kommen zum Sport und damit zur FIFA-WM der Frauen. Da sind heute mehrere Favoriten ins Turnier gestartet. Maximilian Rieger, wie haben die sich geschlagen?
Ja, mehr oder weniger souverän, sage ich mal. Titelverteidiger USA hatte gegen Vietnam keine Probleme, Europameister England gegen Haiti dafür umso mehr und Dänemark schafft gegen China erst spät den Sieg. Matthias Dröge.
Die Däninnen um Bayerns Neuzugang Pernille Harder brauchten ganz viel Anlauf. Erst kurz vor dem Ende fiel das 1:0 durch einen Kopfball. Harders künftige Mitspielerin Georgia Stanway hat mit ihrem Elfmetertor dafür gesorgt, dass England ein 1:0 gegen Haiti feiern konnte. Der Europameister hatte gegen den physisch starken WM-Neuling mehr Mühe als gedacht. Den bisher höchsten Sieg des Turniers schaffte Japan. Gegen Sambia hieß es am Ende einer einseitigen Partie 5:0. Und Weltmeister USA startete gegen Vietnam souverän mit 3:0 ins Turnier.
Und Deutschland startet am Montag gegen Marokko in das Turnier. Anders als bei den Männern bei der WM in Katar soll der Fokus dabei dann auf dem Sport liegen. Helfen soll dabei, dass die Frage rund um die Kapitänsbinde vorab geklärt ist, betont Nationalspielerin Clara Bühl.
Ich glaube, dass es uns einfach wichtig war, diese politischen Themen im Vorfeld zu klären. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wir haben uns ausgetauscht im Team und dann einfach ja unsere Meinung geäußert und unsere Position klar gemacht. Das ging auch mit der Kapitänsbinde so. Wir haben uns eben für die Bindegewalt gegen Frauen entschieden, weil es uns das einfach unglaublich wichtig ist. Und jetzt gilt es einfach, den Fokus eben auf die sportliche Leistung zu setzen und einfach ja präsent im Bereich des Sports zu sein und dann einfach bis zum Ende im Turnier zu bleiben.
Das sagte Bühl im Deutschlandfunk. Zum letzten Mal mussten die Radprofis bei der Tour de France heute richtig Höhenmeter erklimmen. Einen ernsthaften Angriff auf den Gesamtführenden. Jonas Vingegaard hat es aber nicht mehr gegeben. Aber immerhin, sein Kontrahent Tadej Pogacar kann ihn im Zielsprint schlagen. Steffen Gahr.
Tadej Pogacar ballte die Fäuste, Jonas Vingegaard küsste seine Tochter. Beide Topstars durften in den Vogesen feiern. Pogacar siegte im Sprint der Edelausreißer und holte seinen zweiten Tagessieg bei dieser Tour. Der Gesamtsieg aber geht wieder an Jonas Vingegaard. Im Ziel küsste und drückte er Frau und Kind. Vingegaard, ein glücklicher und erleichterter Däne.
Oh, ja, second one is also really amazing.
Oh Mann, das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, die Tour zum zweiten Mal zu gewinnen. Auf der letzten Etappe müssen wir aufpassen und keine dummen Sachen machen. Aber das ist wirklich alles verrückt. Ich kann es noch nicht glauben.
I almost cannot believe it.
Eine Genugtuung war der Tagessieg für Tadej Pogacar. Nach dem bitteren Einbruch zuletzt holte er in den Vogesen seinen zweiten Tagessieg bei dieser Tour. Auch er strahlte an der Skistation, genauso wie Emanuel Buchmann. Der deutsche Meister genoss ein Heimspiel im Elsass.
Das war eine Wahnsinnsstimmung heute. So, gefühlt waren nur Deutsche an der Strecke. Alle haben sie mich angefeuert und das war richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall ordentlich kaputt. Die letzten Tage liefen nicht mehr so gut nach meinem Sturz. Und ich bin froh, dass morgen die letzte Etappe ist.
Dort hoffen dann die Sprinter, die noch im Rennen sind, auf ihren großen Tag.
Und das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer hat sich der Italiener Giulio Ciccone gesichert. Bei der Schwimm-WM in Japan sind die Wettbewerbe im Wasserspringen heute zu Ende gegangen. Am Ende von 13 Entscheidungen steht eine gemischte Bilanz aus deutscher Sicht. Lars Becker.
Die WM-Wettbewerbe von Fukuoka enden für das deutsche Wassersprungteam mit einem guten 7. Platz für Jana-Lisa Rother und Alexander Lube im Mix-Synchron-Wettbewerb vom 3-Meter-Brett. Die deutsche Bilanz fällt gemischt aus. Wie im letzten Jahr in Budapest hat der DSV auch in Japan eine Bronzemedaille geholt. Überraschend im allerdings nicht-olympischen Mix-Team-Wettbewerb durch das Quartett Lena Henschel, Christina Wassen, Moritz Wesemann und Timo Bartel. Auch die Anschlussergebnisse waren schwächer als in Budapest. Der 21-jährige Wesemann, das größte Talent im deutschen Wasserspringen, sorgte in 2 Einzelwettbewerben für Top-8-Resultate. Der Europameister vom 3-Meter-Brett belegte gegen die Weltelite Rang 7 und im nicht-olympischen Springen vom 1-Meter-Brett Platz 6. Hervorzuheben auch Rang 6 für das Synchronduo Christina und Elena Wassen vom Turm. Durch ihre Finalteilnahmen im Einzel sicherten die Schwestern in Fukuoka auch 2 von 3 weiteren DSV-Quotenplätzen für Paris 2024. Enttäuschend vor allem der 10. Platz für das 3-Meter-Synchron-Paar Lars Rüdiger und Timo Bartel, die Medaillengewinner von Budapest. Außerdem war der DSV weder im 3-Meter-Einzel der Frauen noch im abschließenden 10-Meter-Turmspringen der Männer im Finale vertreten.
5-mal in Folge hatte Formel-1-Pilot Max Verstappen sich die Pole-Position gesichert. Beim Großen Preis von Ungarn morgen wird der Weltmeister aber nur, in Anführungszeichen, von Platz 2 ins Rennen gehen. Denn Lewis Hamilton holt sich seine 104. Pole-Position seiner Karriere. Achim Scheu.
Red Bull scheint nicht ganz so dominant wie gewohnt. Im Qualifying für das Rennen morgen war Max Verstappen, der Weltmeister, der WM-Führende, mal nur der Zweitschnellste. Pole Position und Startplatz 1 für das Rennen morgen, Lewis Hamilton im Mercedes. Bei der sonst üblichen Red Bull-Dominanz eine willkommene Abwechslung gegen die drohende Langeweile. Auch sonst scheint es mal etwas ausgeglichener zuzugehen in Ungarn. Mercedes auf 1, Red Bull auf 2 und die beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri auf den Startplätzen 3 und 4. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche, kam besser zurecht als erwartet. Startplatz 10 für den Haas-Piloten ist zumindest zufriedenstellend.
Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr, dann unter anderem mit einem Interview zu den vielen Konflikten zwischen den Fußballerinnen bei der WM und ihren eigenen Verbänden.
Dankeschön bis hierhin, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Ich habe noch eine Meldung für Sie. Moskau hat den Westen für den Tod eines russischen Journalisten in der Ukraine verantwortlich gemacht. Bei dem Angriff handelte es sich um ein abscheuliches und vorsätzliches Verbrechen, das von der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern begangen worden sei, hieß es aus dem Außenministerium, das auch eine Antwort auf diesen Angriff angekündigt hat. Zuvor hatte die russische Armee mitgeteilt, dass bei einem ukrainischen Angriff in der südukrainischen Region Saporischschja ein für die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti arbeitender Reporter getötet worden sei. Mit dieser Meldung gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Verweise noch auf unseren Kommentar, der auch eben mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun hat. Da geht es dann um Putins Hungerwaffe, das Eskalationspotenzial des Getreideabkommens. Das Ganze ab 19.05 Uhr. Ich bin Petra Enzminger. Schönen Abend noch.